Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Sportplatz mit Malte Asmus und Andreas Thies. Alles rund um den Sporttag auf meinsportpodcast.de.
Dienstag ist Futsaltag auf meinsportpodcast.de und wir haben wie immer die Futsalliga West im Programm. Hier im Abstiegskampf klärt sich so langsam etwas auf. Das Meisterschaftsrennen ist noch nicht entschieden. Darüber müssen wir sprechen. Das tun wir mit Hans-Peter Effing von Futsal Germany. Hallo HP.
Ich grüße dich, Andreas, und du hast vollkommen recht. Wir müssen darüber sprechen.
Ja, ein wichtiger Spieltag am Wochenende. Du warst in Mülheim vor Ort, das hattest du letzte Woche schon angekündigt, beim PCF Mülheim, die gegen die Bonner Lions gespielt haben. Bonner Lions waren auf einer Aufholjagd, aber wurden jetzt jäh gestoppt und sind jetzt kurz davor abzusteigen.
Ja, das Spiel hatte im Grunde genommen alles zu bieten, mit alles, kann man dazu auch sagen. Und ja, du hast recht, es war ein sehr emotionales Spiel und selbst ich habe dann nach dem Spiel gar nicht die Tabellensituation kurzfristig korrekt interpretiert. Die Bonner sind sogar tatsächlich abgestiegen. Sie haben jetzt einfach keine Chance mehr. Sie können zwar noch auf 20 Punkte kommen wie der PCF Mülheim, aber der ominöse direkte Vergleich, das Hinspiel hatten sie schon mit 2-4 verloren, das Rückspiel haben sie jetzt mit 4-8 verloren, sorgt dafür, dass sie eben diese Chance nicht mehr haben, selbst wenn sie punktgleich mit den Mülheimern werden würden, die Klasse zu halten. Insofern durch die Niederlage die Bonner abgestiegen. Aber vielleicht lassen wir Janis Karamitsos vom PCF und Miguel Oliveira von den Bonner Futsal Lions zu Wort kommen.
Genau, als erstes lassen wir den Sieger zu Wort kommen vom PCF Mülheim. Die haben nämlich mit 8-4 gewonnen. Janis Karamitsos hören wir als erstes.
FutsalGermany.de für meinen Sportpodcast.de. Bei mir Janis Karamitsos, Trainer PCF Mülheim. Gegen die Bonner gewonnen, 8-4. Den direkten Vergleich gegen die Bonner gewonnen, auch mit 2 Siegen jetzt. Auf 20 Punkte gestellt jetzt, wenn ich mich gerade so spontan nicht verrechnet habe. Ich frage mal jetzt nicht direkt was zum Spiel, sondern ich frage was zum letzten Spiel. Wie konnte die zweite Halbzeit in Münster passieren, wenn ich so eine Leistung hier heute sehe?
Ja, das ist mir persönlich auch schleierhaft, was da passiert ist. Die zweite Halbzeit hat irgendwie gar nichts mehr geklappt. Einfache Fehler, die wir dann gemacht haben, wurden halt von den Münsteranern super gut bestraft. Und auf so einem Niveau, selbst gegen Münster oder gegen jedes andere Team auch, ob das jetzt FC Schwerte ist oder jetzt hier die Bonner, wenn du Fehler machst, musst du damit rechnen, dass die Tore fallen. Und das haben letzte Woche die Münsteraner knallhart gemacht. Und wir sind einfach dann nicht mehr ins Spiel gekommen und haben dann dementsprechend mit 6-1 verdient verloren.
Aber lass uns aufs heutige Spiel kommen. Ihr habt wirklich alles reingeworfen. In der ersten Halbzeit, fand ich, hatten die Bonner die ersten 10 Minuten ein bisschen mehr Spielkontrolle, waren ein bisschen routinierter am Ball. Aber dann überschlugen sich die Ereignisse quasi in den letzten, ja, 3-4 Minuten der ersten Halbzeit. Erst geht Morawski, ich glaube, mit der schnellsten gelb-roten Karte der Futsalliga West vom Platz. Darüber kann man sicherlich auch ein Stück weit diskutieren. Das Momentum, habe ich gerade zu Miguel Oliveira auch schon gesagt, ist eigentlich auf Seiten der Bonner in Überzahl. Aber ihr dreht das. Wie kriegt ihr das hin?
Vielleicht war auch diese gelb-rote Karte so der Ausschlag. Ich meine, wir wussten vorm Spiel, was heute auf dem Spiel steht. Und die Gelb-Rote von Morawski war eigentlich schon die Fehlentscheidung vorher. Es war ein ganz klar abgefälschter Ball. Der wurde nicht zur Ecke gepfiffen. Dann hat er sich halt in seiner Emotion halt so eine Geste getrieben, dass er dann Gelb kriegt. Okay, dann hat er sich nicht mehr im Griff, kriegt die Gelb-Rote. Ist auch verdient in dem Sinne. War halt nicht clever. Aber die Mannschaft wusste heute, dass wir irgendwie gewinnen müssen. Egal, was passiert. Und dass wir dann in Unterzahl, glaube ich, sogar noch in Führung gehen, das ist natürlich sehr selten. Aber das hat dann noch die Mannschaft, glaube ich, noch mal ein bisschen nach vorne gepusht. Und ja, so ging das dann halt in der zweiten Halbzeit Gott sei Dank weiter, dass wir halt da waren, mental aktiv auch da waren und den Bonnern dann halt das Leben dann ein bisschen schwer gemacht haben. In der ersten Halbzeit war klar, wir wollten tief stehen, die spielen lassen, weil die mussten ja gewinnen. Wir hatten ja die 3 Punkte Vorsprung, als ob, auch wenn es nicht viel gebracht hätte. Aber dann halt auf unsere Chancen warten und lauern und die dann ausnutzen. Und das hat dann in der zweiten Halbzeit auch sehr gut geklappt.
Jetzt, um nochmal ganz kurz auf Morawski zu sprechen zu kommen. Ich kenne Fußballspieler in der zweiten Fußball-Bundesliga. Einer, der heißt Modest, der macht solche Gesten, wenn er ein Tor geschossen hat. Aber gut, andere kriegen dafür eine gelbe Karte. So ist das nun mal. Aber gut, jetzt habt ihr 3 Punkte geholt. Sofern Münster heute Abend in Sennestadt verliert, springt ihr wieder auf den Nicht-Abstiegsplatz. Wie realistisch hältst du eure Chance auf den Klassenerhalt?
Also es ist schwierig. Also selbst wenn wir jetzt vielleicht heute über dem Strich sind. Es sind noch zwei Spiele zu gehen. Was uns vielleicht nicht helfen wird, ist halt dieser direkte Vergleich, den wir gegen Münster verloren haben. Also wir sind jetzt eigentlich darauf angewiesen, dass Münster, wenn möglich, nicht mehr punktet. Und wir vielleicht noch einen Punkt holen oder einen Sieg. Grundsätzlich ist es so, dass wir beide Spiele versuchen werden zu punkten. Und am Ende der Saison werden wir halt sehen, ob es gereicht hat oder nicht. Also aufgeben auf gar keinen Fall. Weiterkämpfen, weiterspielen und schauen, was am Ende dann rauskommt.
Ich denke, damit können wir verbleiben. Ich sage nochmal Glückwunsch von meiner Seite. Drück euch die Daumen für die kommenden Aufgaben und danke dir für dieses Gespräch.
Danke auch und bis wahrscheinlich demnächst.
Auch Miguel Oliveira hat sich deinen Fragen gestellt. Du warst ja in der Halle. Da hören wir jetzt nochmal rein.
FutsalGermany.de für mein Sportpodcast.de. Bei mir Miguel Oliveira, Spielertrainer der Futsal Lions Bonn. Soeben 4-8 verloren in Mülheim. Ja, ein ganz wichtiges Spiel verloren, möglicherweise auch den Klassenerhalt jetzt endgültig verspielt. Ihr habt eine richtig große Aufholjagd gestartet. Warum hat es heute nicht funktioniert mit 3 Punkten?
Ja, wir haben nicht so gespielt wie letzte Wochen mit den letzten Runden. In die erste Halbzeit waren wir noch ziemlich sicher, aber ja, die letzten Minuten haben wir ein paar Fehler gemacht. Wir hatten schon die 5 Fouls. Einmal haben die noch die 10 Meter verschossen, die zweite Mal haben die das nicht. Und das war ein wichtiger Punkt, dass wir in die Halbzeit gegangen sind, schon am Verlieren. Und ja, dann hat es gefehlt, so die nötige Kraft, um das Spiel zu drehen. Mülheim war voll motiviert, die haben sich auch vorbereitet auf das Spiel. Und ja, gut, dann zweite Halbzeit, wir haben noch alles gegeben. Aber unser Flying Keeper ist nicht der erfahrenste und ja, hat nicht viel gebracht.
Ja, ihr hattet in der ersten Halbzeit tatsächlich das Momentum auf eurer Seite. Mülheim kriegt eine gelb-rote Karte. Ihr seid mit einmal mehr auf dem Feld, kriegt es aber nicht hin, das Tor zu machen. Hältst du die tatsächlich die letzten, ja, 2-3 Minuten in der ersten Halbzeit auch ein Stück weit für spielentscheidend?
Ja, definitiv, weil wenn Mülheim ein Spiel weniger hat, also wir dachten uns, wir können so direkt in Führung gehen, das wäre sehr wichtig. Das würde dem ganzen Spiel ändern, weil ich sehe an Mülheim, und da will ich nicht unterschätzen, aber ich sehe nicht, dass die das Spiel danach drehen würden. Aber halt, wir haben unser Momentum nicht genutzt, wir haben kein Tor erzielt und ja, dann ist der ganze Plan so kaputt gegangen.
Mit dem Klassenerhalt wird's schwer jetzt. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber rumreden. Aber wie lautet eure Zielsetzung für die nächsten beiden Spiele, für die letzten beiden Spiele in der Saison? Lass uns nach vorne blicken.
Also dem Klassenerhalt, so da sage ich ganz ehrlich, ist schon vorbei. Mülheim hat jetzt 20 Punkte. Selbst wenn wir die letzten 2 Runden gewinnen, dann sind wir auch auf 20 Punkte und die haben direkt den Vergleich gewonnen. Das heißt, Klassenerhalt ist jetzt vorbei. Ziel jetzt, also wir haben noch 2 Spiele, wir wollen nicht den Titelkampf so beeinflussen, das heißt, wir müssen, egal ob gegen FC Schwerte, egal ob MCA Senstadt, wir müssen uns mit maximaler Kraft präsentieren und wir werden versuchen, so viele Punkte wie möglich zu sammeln und ja, mal schauen, also ich bin glücklich, ich habe Anfang der Saison eine ganze Mannschaft von Null aufgebaut und ich habe jetzt eine Mannschaft und Ziel ist, sofort wieder aufzusteigen, also anderes geht nicht.
Ja, ich denke, das ist genau die richtige Einstellung. Ihr habt eine richtig gute Aufholjagd gestartet. Ihr habt euch trotz einiger Rückschläge auch, was Ergebnisse angeht, ja, habt ihr immer wieder Gas gegeben, habt immer wieder dran geglaubt. Heute hat es nicht gereicht. Und wie du schon sagst, ihr habt den direkten Vergleich geholt. Selbst wenn ihr auf 20 Punkte kommt, kann Mülheim die letzten beiden Spiele 20-0 verlieren. Es wird nichts mehr daran ändern. Aber den Ausblick finde ich gut. Und ich danke dir für dieses Gespräch und drück die Daumen für die letzten beiden Spiele und auch schon für die kommende Saison und das Ziel wieder Aufstieg.
Danke dir und Glückwunsch an Mülheim in den Klassenerhalt.
Ja, große Enttäuschung in Bonn. Die waren in den letzten Wochen so gut drauf gewesen.
Ja, sie haben alles reingeworfen. Sie haben gefightet und das haben sie auch in Mülheim getan. Aber es zählten eben nur Siege. Und diese eine Niederlage macht eben alles das kaputt, was sie sich in den letzten Wochen so aufgebaut haben und sorgt eben dafür, dass sie die Klasse nicht mehr halten können. Trotz allem, wie ich schon sagte, sie haben wirklich alles reingeworfen. Sie haben alles rausgehauen. Sie haben während des gesamten Spiels Gas gegeben. Exemplarisch möchte ich da einfach, die ganze Mannschaft hat gefightet, da gibt es keine Ausnahme, aber irgendwann bricht aber auch beim Bonner SC die Qualität weg. So ab Nummer 4, 5, 6, da kommt einfach nicht mehr die ausreichende Qualität von der Bank dann auch, die letztlich die Homogenität der Mannschaft durchgängig ausmacht. Da ragt ein Dennis Brause heraus, der auch wieder 3 Tore in diesem Spiel gemacht hat. Ein Tock ragt raus und auch Miguel Oliveira im Tor. Dann gibt es noch den einen oder anderen, der relativ gut mithalten kann. Aber da sind auch ein paar Jungs dabei, die geben Gas. Aber es fehlt halt eben die Qualität und insofern ist es auch eine logische Schlussfolgerung, dass die Bonner jetzt den Schritt wieder eine Liga tiefer gehen müssen. Aber sie wollen ja wieder angreifen und das finde ich auch richtig gut. Das ist genau die korrekte Einstellung und mit der Leidenschaft und mit dem Herz und mit der Organisation und mit dem Aufwand, den sie jetzt auch betrieben haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie eine gute Rolle spielen können, was den Aufstieg in der kommenden Saison angeht. Aber wir sind vielleicht ein bisschen weit im Voraus. Was ich noch sagen möchte zu den Bonnern, sie haben mit Abstand die lautesten Fans. Also Holzpfosten und Schwerte sind ja wirklich bekannt dafür, dass sie sehr viel Stimmung machen. Wahrscheinlich sind sie auch lauter, weil sie mehr sind. Aber es war so unfassbar laut in der Halle. Unglaublich. Jetzt werden sie sich mit Anstand verabschieden. Die Mülheimer haben, ja, ich will nicht sagen ihren letzten Strohhalm ergriffen, aber haben auf jeden Fall das wichtige Spiel gegen Bonn gewonnen. Hätten sie das Ding mit 3 Toren Unterschied verloren, wären sie auf den Abstiegsplatz gerutscht und hätten auch noch den direkten Vergleich mit den Bonnern verloren. Und die Bonner wären sogar auf den Nicht-Abstiegsplatz gesprungen, also super eng. Es war ein Spektakel für die Zuschauer, es war nicht immer das ganz große Futsal-spezifische Niveau, einstudierte Spielzüge und so weiter und so fort. Es war ein sehr wildes Spiel, aber trotz allem war es sehr unterhaltsam. Und beim PCF möchte ich einfach erwähnen, exemplarisch, auch da hat die ganze Mannschaft komplett Gas gegeben. Sie hatten ja noch das Pech, dass Thomas Morawski, ein ganz wichtiger Spieler, kurz vor der Pause mit der schnellsten gelben Karte, das sage ich auch im Interview mit Yannis Karamitsos, gelb-roten Karte, sorry, vom Platz fliegt in der Futsal-Liga West. Ein Wort vielleicht noch zu den Schiris. Wirkten teilweise ein bisschen überfordert, waren auf der einen Seite sehr kleinlich und auch inkonsistent in ihren Entscheidungen. Und ja, ich will nicht sagen, sie haben das Spiel entschieden, aber sie haben... Ja, es war ja jetzt nicht die allerbeste Schiedsrichterleistung, um das vielleicht mal so auf den Punkt zu bringen. Am Ende war es ein Spektakel für die Zuschauer. Der PCF Mülheim, exemplarisch genannt, Paul Schütte, Paul Richie Renneberg, glaube ich mal ein Tennisspieler gewesen, ja. Haben zwei Jungs, die wirklich ein unglaublich gutes Spiel auch wieder gemacht haben, beide mit 2 Toren. Aber die ganze Mannschaft hat Gas gegeben und sie haben sich diesen wichtigen Erfolg geholt und haben jetzt, ja, sie haben letztlich noch alle Chancen, sind natürlich auch ein bisschen von den Ergebnissen des UFC Münster abhängig. Aber mein Gott, wenn sie selber noch 3 Punkte oder mehr holen, vielleicht reicht sogar schon einer, dann haben sie die Klasse möglicherweise eingetütet am Ende der Saison.
Über den UFC Münster sprechen wir gleich noch, aber der PCF Mülheim, das Restprogramm der Mülheimer heißt jetzt nächste Woche gegen MCH Sennestadt und dann müssen sie nochmal reisen zu den Holzpfosten Schwerte. Ein leichtes Restprogramm sieht anders aus.
Ja, dem ist nichts hinzuzufügen. Also MCH zu Hause zwar, aber ja, es ist halt eine der besten Mannschaften der Liga, wenn nicht sogar eine der besten Mannschaften Deutschlands. Da was zu holen, ja, im Vorfeld einfach ein bisschen vermessen, wenn man darüber nachdenkt. Dann fahren sie zu den Holzpfosten aus Schwerte, die ja übrigens auch noch gegen Münster spielen. Und Nils Klems macht ja seine letzten beiden Spiele für die Holzpfosten. Also der will sich bestimmt ordentlich aus der Liga verabschieden. Das heißt, die Liga wird schon ein Stück weit sowohl auf das Spiel jetzt nächste Woche der Holzpfosten beim UFC Münster schielen, als auch eben auf den letzten Spieltag am 30.03., wenn die Pfosten zu Hause gegen den PCF Mülheim spielen.
Also die Holzpfosten-Schwerte, so ein bisschen das Zünglein an der Waage da im Abstiegskampf. Der UFC Münster hat nämlich auch am Wochenende gespielt und die haben eine klare Niederlage bezogen beim MCH Sennestadt mit 10:3. Da war für Münster überhaupt nichts zu holen.
Die erste Halbzeit ging noch, die haben sie noch halbwegs offen gestaltet, da lagen sie mit 3:4 zurück. Aber Sebastian Rauch, von dem wir einen O-Ton haben, der hat das Ganze ganz gut zusammengefasst.
Da hören wir nämlich jetzt mal rein. Sebastian Rauch vom MCH seine Stadt mit seinem O-Ton.
Hola zusammen. Ja, mit unserem Auftritt gegen Münster bin ich in den Hinsichten zufrieden, dass wir einerseits im Verlauf des Spiels einige Unachtsamkeiten abstellen konnten. Dann noch, was mich sehr freut, dass sich unser zweiter Block immer besser einspielt und ja, das ist natürlich vor allem auch in Hinsicht auf die deutsche Meisterschaft jetzt eine sehr, sehr gute Entwicklung und dann dazu natürlich rein statistisch, was mich freut, genauso wie das gesamte Team, dass alle 8 Feldspieler, die am Samstag auf dem Platz standen, eine Torbeteiligung hatten. Ja, und zum konkreten Spiel. Münster hat wie erwartet zu Beginn aus einer starken Verteidigung herausgespielt und ja, da sie nur 2 Spieler auf der Bank hatten, bei Ballbesitz auch häufig zur Beruhigung und auch zum Energiesparen auf den Flying Goalie gesetzt. Dadurch wurde das Spiel etwas langsam und wir mussten auch wirklich, ja, vor allem in der ersten Halbzeit Geduld beweisen. Die Unachtsamkeiten, von denen ich sprach, haben sich in der ersten Halbzeit dann vor allem bei Standards gezeigt, denn ich glaube, alle drei Münsteraner Tore entstanden aus Standards. Einige Ecken, beziehungsweise eine Ecke und zwei Freistöße waren es, glaube ich. Da haben wir Münster einfach machen lassen und da war der Kopf nicht ganz bei der Sache. Ja, in der zweiten Halbzeit ein ähnliches Bild. Münster bemühte sich weiter kompakt und aggressiv die eigene Hälfte zu verteidigen. Doch haben wir dann auch noch mehr auf unseren Ballbesitz geachtet und den Gegner dann auch ordentlich ins Laufen gebracht. Und mit zunehmender Spielzeit konnte dann auch der Flying Goalie des UFCs nichts mehr kompensieren und wir haben dann den Raum und unsere Chancen auch genutzt und in der Defensive in der zweiten Halbzeit dann auch weitestgehend nichts mehr zugelassen. Ja, abschließend muss ich aber sagen, auch wirklich ein Kompliment an Münster. Die haben mit ihrem doch etwas mageren Kader, solange es ging, dagegen gehalten und ja auch mit Spielern wie Thiemann, da kommt auch nochmal gute Qualität auf den Platz, das muss man auch sagen. Also von daher nochmal ein Respekt an diese Leistung der Münsteraner. Und ja, wir setzen nun den Fokus auf die Auswärtsaufgabe in Mülheim. Ja, und da ist klar, wir brauchen jetzt noch 4 Punkte zur Meisterschaft und das Ziel sind 6.
Ja, in der zweiten Halbzeit war es eine klare Geschichte dann.
Ja, und zwar ging die zweite Halbzeit eben mit 6:0 für den MCH aus. Sebastian sagt, 8 Spieler, alle Feldspieler hatten eine Torbeteiligung. Das ist herausragend von der Quote. Bei Münster haben Thiemann 2-mal getroffen und Klausing 1-mal getroffen, haben also die 3 Münsteraner Tore dann in der ersten Halbzeit erzielt. Die Sennestädter haben mit diesem Sieg ihre Hausaufgaben gemacht. Sie sind 4 Punkte entfernt vom Etappenziel Nummer 2, das heißt Westdeutsche Meisterschaft, hin zum Etappenziel Nummer 3, nämlich direkte Qualifikation fürs Viertelfinale. Der Zweite im Westen muss ja die Pre-Playoffs spielen. Da möchte ich einen kleinen Exkurs wagen zur deutschen Meisterschaft, nämlich in den vergangenen Jahren wurden die deutschen Meisterschaften immer ab der Playoff-Runde, ab den Pre-Playoffs und dem Viertelfinale immer mit einem Spiel gespielt. Ab dieser Saison gibt es ein Hin- und ein Rückspiel und die Pre-Playoffs, die starten tatsächlich an dem Wochenende an Ostern, am 20.21.04. mit dem Hinspiel. Das Rückspiel gibt es dann am 27. und 28.04. Die deutsche Meisterschaft setzt sich dann fort mit dem Viertelfinale am 4. und 5. Hinspiel am 11. und 12.5. Rückspiel. Dann gibt es das Halbfinale 18., 19.5. hin, 25., 26.5. rück. Und das große Finale, das wiederum in einem Spiel gespielt wird, das ist dann am 8. oder 9. Juni 2019. Ist übrigens auch eine Premiere für die deutschen Futsalmeisterschaften. Noch nie wurde ein Finale der deutschen Futsalmeisterschaften oder ein Finalturnier im Juni eines Jahres gespielt. Und wir haben auch schon einige Mannschaften, die feststehen für die deutschen Meisterschaften. Im Norden sind das die HSV Panthers als Erstplatzierter, FC St. Pauli Futsal als Zweitplatzierter. Im Südwesten ja schon etwas länger, die spielen ja nur ein Turnier. Futsal Warriors Saar als Meister, direkt Viertelfinale, SC Ida Oberstein spielt wahrscheinlich in den Pre-Playoffs gegen St. Pauli. Dann im Süden steht schon fest der TSV Weil im Dorf. Und im Nordosten, wie immer, eigentlich der VfL 05 Hohenstein-Ernsthal als Meister. Im Nordosten entscheidet sich Platz 2 noch zwischen dem FC Liria Berlin, die auch schon mal im Finale Deutschen Meisterschaft waren, und dem CFC Hertha 06 Berlin, die sind aktuell noch Zweiter. Aber wenn man so die Gesamtsituation betrachtet, auch den direkten Vergleich, hat Liria eigentlich die besseren Karten. Und im Westen ist es ja noch nicht entschieden, Köln oder MCH, einer von den beiden wird Meister, direkt Viertelfinale, wahrscheinlich der MCH. Und die Kölner gehen dann in die Pre-Playoffs und die Kölner würden dann gegen den Zweiten aus dem Süden spielen. Das wäre dann der ehemalige Meister SSV Jahn Regensburg, 2017 Meister gewesen, oder der FC Deisenhofen, eine Mannschaft aus Oberhaching, glaube ich, aha, die trainiert wird von einem ehemaligen Fußballspieler, nämlich von Roman Tietze. Die beiden stehen sich tatsächlich am letzten Spieltag direkt gegenüber, sind beide punktgleich, haben im Hinspiel 2:2 gespielt. Also enger kann es eigentlich gar nicht sein. Also von daher, um die Kurve auch wieder zu kriegen, der MCH ist auf einem guten Weg, sich direkt für das Viertelfinale Deutsche Futsalmeisterschaft zu platzieren und muss wahrscheinlich nicht den Umweg über die Pre-Playoffs gehen.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de.
Die Futsal Panthers Köln haben nicht eigentlich alles getan, damit sie dann eventuell noch an Sennestadt vorbeikommen. Sie müssen natürlich auf einen Patzer hoffen, der Sennestädter. Aber die Panthers Köln haben in Wuppertal mit 2:0 gewonnen.
Ja, das haben sie. Und wie du auch schon mitbekommen hast, ich verbinde ja gerne Futsalspiele mit irgendwelchen Songtiteln, mit Musik. Und Christoph Rüschenpöhler, vielleicht lassen wir ihn zuerst zu Wort kommen, sagt ja ein bisschen was auch zum Spielverlauf.
Genau, da lassen wir Christoph Rüschenpöhler von den Futsal Panthers Köln zu Wort kommen.
Es war das erwartete zähe Spiel. Wuppertal stand tief und kam kaum hinten raus. Wir hatten sehr viele Abschlüsse, ein Tor sprang aber erstmal nicht dabei herum. Wuppertal kam dann einmal gefährlich vor unser Tor in der ersten Halbzeit. Die Situation konnten wir dann aber noch so gerade bereinigen. Und dann war es mal wieder die Phase vor der Halbzeit, in der wir in dieser Saison schon viele wichtige Tore gemacht haben. Und so auch in diesem Spiel, da sind wir dann mit einem Doppelschlag 2-0 in Führung gegangen und konnten dann beruhigt in die Halbzeit gehen. Es änderte aber auch nichts an der Ausrichtung Wuppertals, der Rückstand. Und somit war es das gleiche Bild wie in der ersten Halbzeit. Ein Spiel mehr oder weniger auf ein Tor. Wir konnten aber beste Gelegenheiten nicht nutzen. Trotzdem sind wir am Ende nicht mehr ins Wanken gekommen und haben dann den souveränen Auswärtssieg eingefahren. Wir freuen uns sehr, dass wir mal wieder zu Null gespielt haben. Und natürlich noch mehr, dass wir den zweiten Platz und damit die Qualifikation zur deutschen Meisterschaft klar gemacht haben. Und da können wir uns jetzt in den letzten beiden Spielen auf unseren Achtelfinalgegner vorbereiten.
Jetzt kommen wir zu deinem Songtitel.
Ja, ich musste, er spricht ja von den Minuten vor der Halbzeit. Da sind die Kölner ja besonders stark, so wie auch in diesem Spiel. 0-1 Hirosawa, 19. 0-2 Rüschenpöhler, 20. Dachte ich spontan an In the Wee Small Hours of the Morning von Frank Sinatra. In diesem Fall sind es die Wee Small Hours kurz vor der Halbzeitpause, die meistens schlecht für den Gegner der Futsal Panthers Köln laufen. So wie auch in diesem Fall. Hier haben sie letztlich das Spiel, auch wenn man bei einem 2-0-Vorsprung nicht von einer Entscheidung eigentlich in einem Futsalspiel sprechen kann, aber in diesem Fall haben sie das Spiel da entschieden, haben kein Gegentor bekommen. Das auch nochmal ganz wichtig für Max Bartsch, der ja auch im Tor gespielt hat jetzt am Wochenende beim WSV, für die Kölner im Tor gespielt hat. Er hat zu Null gespielt, ist immer extrem wichtig für einen Keeper. Vor allen Dingen im Futsal ist es ja äußerst selten, dass man tatsächlich zu Null spielt. Und Max Bartsch hatte ja ein sehr unangenehmes Spiel in Sennestadt oder zumindest sehr unangenehme letzte 5 Sekunden. Das Spiel an sich war eigentlich ein gutes von ihm. Aber das tut ihm mit Sicherheit gut. Christoph Rüschenpöhler hakt auch schon so ein bisschen den Westtitel ab. Ich glaube, da rechnen die einfach nicht mehr mit. Ihnen ging es nur darum, die Quali für die Deutsche fix zu machen. Das haben sie hiermit geschafft. Für die Pre-Playoffs sind sie durch. Und der WSV hat es nicht geschafft, die Punkte einzusammeln, die dann letztlich fix für den Klassenerhalt reichen. Sie haben eine respektable Leistung abgerufen gegen die Kölner, haben ihnen das Leben schwer gemacht, auch wenn die Kölner sicherlich überlegen und verdient waren. Das sagt ja auch Armin Catani zum Beispiel.
Und da hören wir jetzt auch nochmal rein.
Ja, es war das erwartete Spiel gegen Köln. Köln hatte mehr Ballbesitz, hatte mehr vom Spiel. Wir hatten uns auf die Defensive konzentriert und wollten Nadelstiche setzen. Ich finde, einen Teil haben wir gut erfüllt. Wir haben in den 40 Minuten sehr gut verteidigt, haben kaum Chancen zugelassen, vor allem in der ersten Halbzeit nicht. Nach 18 Minuten stand es noch 0-0. Dann stellt Panthers auf Flying um und ein abgefälschter Schuss geht rein. Und eine Minute später kassieren wir noch in einem Gegenkonter das zweite und gehen dann auch mit 2-0 in die Halbzeit. Wir hatten auch in der ersten Halbzeit eine Riesenmöglichkeit. Mit etwas Glück gehen wir vielleicht auch mit 1-0 in die Halbzeit. In der zweiten Halbzeit haben wir dann versucht, die Kölner ein bisschen mehr anzupressen, aber es hat auch am Ende nicht gereicht. Wir waren offensiv viel zu harmlos. Man hat gemerkt, dass wir die letzten Wochen nicht richtig trainiert haben, weil viele Jungs krank waren oder aus anderen Gründen nicht beim Training waren. Und dann reicht es natürlich einfach nicht gegen die Kölner, die das dann sehr souverän gemacht haben und am Ende natürlich auch verdient gewonnen haben. Ich glaube, man kann 2-0 gegen Köln verlieren. Ist jetzt nicht das schlimmste Ergebnis. Wichtig ist jetzt, dass wir es nächste Woche gegen Düsseldorf offensiv deutlich besser machen.
Ja, die Wuppertaler 5 Punkte vor einem Abstiegsplatz vor den Münsteranern. Sie sind noch nicht ganz gerettet, aber da müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn die Wuppertaler da nochmal richtig in Schwierigkeiten kommen sollten, oder?
Da bin ich hundertprozentig bei dir. Sie haben 3 Punkte Vorsprung vom PCF Mülheim, aber die stehen ja aktuell auf dem Nicht-Abstiegsplatz. Aber die muss man ja auch so ein bisschen mit reinrechnen. Aber sie haben gegen den PCF den direkten Vergleich verloren. Und Dann spielen sie auch noch gegen den UFC Münster, glaube ich, am letzten Spieltag, vor denen sie 5 Punkte Vorsprung haben und aktuell noch den direkten Vergleich verloren haben. Sie haben nämlich in Münster, glaube ich, 4-3 verloren in der Hinrunde. Und dazwischen spielen sie noch in Düsseldorf im Niederrhein-Derby. Sie haben also alles in der eigenen Hand, was schon mal ein sehr angenehmes Gefühl ist. Es ist eben aber noch nicht hundertprozentig fix, aber du hast schon ganz recht, es müsste mit dem Teufel zugehen, wenn das nicht klappt.
Also der Wuppertaler SV mit 0-2 unterlegen gegen die Futsal Panthers Köln. Da haben wir noch ein knappes und ein klares Ergebnis. Erstmal zum knappen Ergebnis. Fortuna Düsseldorf im Verfolgerduell gegen die Holzpfosten-Schwerte mit 9-8 am Ende siegreich gewesen und sind bis auf 2 Punkte an die Holzpfosten ran.
Ja, wenn man das so interpretiert, dann muss man klar sagen, die Jagd auf Rang 3 von Fortuna Düsseldorf eröffnet. Also das kann nur das Ziel der Fortuna sein. Die spielen jetzt noch gegen den WSV und gegen die Black Panthers Bielefeld mit Altern und Dreuli. Da habe ich übrigens gleich noch eine Wette anzubieten für jemanden, der Lust hat. Aber dazu gleich, wenn wir zu den Black Panthers Bielefeld kommen. Nein, aber sie haben eben die Möglichkeit, noch Dritter zu werden. Und ein dritter Platz in dieser Liga hinter Köln und Sennestadt, das ist schon eine veritable Platzierung. Vielleicht ganz kurz zum Spielverlauf. Sie führten erst 5-1, die Düsseldorfer. Dann stand es auf einmal 5-6. Dann stand es auf einmal 6-8 und am Ende stand es 9-8. Die Entscheidung hat letztlich Fedor Brack gebracht, der back war und, wenn ich das richtig im Kopf habe, auch das 9-8 gemacht hat. Daniel Rosin, auch lange verletzungsgeplagt gewesen, hat 2-mal getroffen in diesem Spiel, wird ihm sicherlich auch gut tun. Bei den Pfosten, ja, die schon so ein bisschen auf der Siegerstraße waren in der zweiten Halbzeit, hat Nepken 3-mal getroffen und Kliegel hat ein klassisches 4+1 hingelegt, wie man im Futsal schon mal sagt. 4 Tore, 1 Vorlage. Nils Klemms ist ohne Tor geblieben, hat aber, glaube ich, 3 Vorlagen geliefert. Er geht ja, wie wir vorhin schon sagten, in seine letzten Saisonspiele. Es gibt hier und da das ein oder andere Gerücht, dass er vielleicht bei einem anderen Club aufschlägt. Er wohnt ja in Köln, also er ist regelmäßig von Köln nach Schwerte gefahren. Und das nicht nur einmal die Woche zum Spiel, sondern auch mehrfach zum Training. Also da muss man schon den Hut vorziehen, das ist ein enormer Aufwand, den er da betrieben hat. Das muss wahre Liebe sein in Bezug auf die Holzpfostenschwerte und das ist es auch. Insofern kann ich mir einen Klemms bei einem anderen Club fast gar nicht vorstellen, aber er wird selber entscheiden können, er ist über 18. Im Abstiegskampf, hatten wir gerade auch schon gesagt, können die Holzpfosten noch eine ganz entscheidende oder werden die Holzpfosten sogar eine ganz entscheidende Rolle spielen. Sie spielen zum einen den Klassiko am kommenden Wochenende. Und ja, da erwarte ich einfach von den Pfosten, dass sie da alles reinhauen gegen den UFC Münster. Das machen sie auch sonst im Klassiko. Und das Ziel ist es sicherlich, diesen Klassiko zu gewinnen. Und das Ziel ist es sicherlich auch, am letzten Spieltag gegen den PCF Mülheim zu gewinnen.
Ja, also die Holzpfosten-Schwerte mit 8-9 unterlegen. Das war das knappe Ergebnis. Jetzt haben wir noch ein ganz klares Ergebnis. Die Black Panthers Bielefeld haben mit dem FC Schwerte, mit dem Tabellennetzen nicht viel Aufhebens gemacht. 19-6 hieß es am Ende.
Ja, Hinspiel war schon 21-3, jetzt 19-6. Sind ein bisschen alte Tischtennisergebnisse fast. bei den Black Panthers gab es ja so ein bisschen Unruhe. Da prallten ja so ein paar Egos aufeinander. Raul de Acevedo hat ja eine Zeit lang die Mannschaft betreut. Da gab es ja ein bisschen Stress auch im Team. Beim letzten Auswärtsspiel waren ja wenig Leute mit am Start. In Bonn, da gab es ja so ein bisschen Ärger innerhalb der Mannschaft. Raul de Acevedo hat mangelnde Disziplin angemahnt. Letztlich gab es eine Krisensitzung unter der Woche. Goran Novakovic, der vorher das Team betreut hat, jetzt eher sportlicher Leiter fungiert, hat dann am Ende des Tages pro Team entschieden, obwohl Raul de Acevedo eigentlich Vertrag bis Ende der Saison hatte. Am Ende stellt sich die Halbwertszeit von Coaches in der Futsal-Liga West manchmal doch als sehr kurz heraus. Das gab es auch bei Wendelin Kemper, auch wenn da die Gründe vielleicht ein bisschen anders gelagert waren in dieser Saison. Der hat die Holzpfosten aus Schwerte auch nur ein paar Spiele betreut, ähnlich wie Raul de Acevedo jetzt bei den Black Panthers. Am Ende des Tages ist ein erwarteter Sieg dabei rausgekommen und die Black Panthers haben wieder das gemacht, was sie am besten können, Spektakel produzieren und Tore erzielen. Altern hat 7-mal getroffen, steht jetzt bei 38 Toren und Dreudi hat 6-mal getroffen, steht jetzt bei 37 Toren. Also ich sage, und das ist die Wette, die ich jetzt anbieten möchte an dieser Stelle, bevor wir gleich noch zum FC Schwerte kommen abschließend, ich sage, es schaffen nicht beide in dieser Saison die 40-Tore-Marke zu knacken. Wenn, ich wette dagegen, ein Sixpack Kölsch, wer sich am schnellsten meldet per Instagram oder WhatsApp, der ein oder andere kennt meine Kontaktdaten, Mit dem halte ich dann eben diese Wette um ein Sixpack Köln, wenn er dann sagt, doch, die schaffen beide die 40-Tore-Marke. Ich sage, beide schaffen es nicht. Wenn es beide schaffen sollten, dann stifte ich ab dieser Saison einen Wanderpokal für den besten Torschützen der Futsal-Liga West. Ich weiß nicht, ob es vielleicht so einen schon gibt vom Westdeutschen Fußballverband, der diese Liga steuert, aber ich stifte auf jeden Fall auch einen. Und dann hätten wir das auch geklärt und abschließend dann zum FC Schwerte. Die stehen immer noch am Ende der Tabelle. Das werden sie auch nicht mehr verlassen. Sie stehen schon länger als Absteiger fest. Vielleicht ganz kurz zum Thema Aufsteiger kann ich ganz gut einhaken an dieser Stelle. Da stehen nämlich auch schon zwei fest. Zum einen aus der Oberliga Westfalen, Cheruska Detmold, haben den Durchmarsch geschafft von der dritten Liga in Westfalen in die erste Spielklasse im Westen. Und im Verband Mittelrhein hat sich Atletico Köln am Wochenende ja ein Stück weit auch dramatisch durchgesetzt. Sie haben mit einem Tor gegen den SC Aachen gewonnen, Zwangsabsteiger aus der Vorsaison oder selbst gewählter Absteiger aus der Futsal-Liga West aus der Vorsaison. Fenerbahce Köln hat verloren bei Alemannia Aachen und das spielte dann der Atletico in die Karten, eine super sympathische Truppe. Also ich gönn's ihnen wirklich, dass sie den Sprung jetzt geschafft haben. Tabellenführer in der Mittelrheinliga sind immer noch die Futsal Panthers 2, aber die können ja bekanntlich nicht aufsteigen, weil ihre erste Mannschaft nun mal in der ersten Liga spielt. Insofern Atletico Köln und Cheruska Detmold spielen schon fix nächste Saison in der Futsal-Liga West und Bayer Uerdingen ist auf einem guten Weg, das auch zu schaffen hier am Niederrhein. Aber FC Schwerte jetzt abschließend, wirklich. Und ich verspreche es, ich höre da noch auf zu reden. Salman Tilkidak, 4 Tore erzielt in diesem Spiel von 6. Er hat, glaube ich, sein persönliches Spiel der Saison gemacht. Er hat insgesamt bisher 6-mal in 4 Spielen getroffen mit diesen 4 Treffern dann. Er macht 4 Tore von 6 gegen die Black Panthers Bielefeld, ein persönliches Highlight für ihn. Sie haben, glaube ich, zum ersten Mal 6 gemacht in dieser Saison vorne, wenn ich das richtig gesehen habe. Und sie haben jetzt noch 2 Chancen, um wenigstens einen Punkt zu holen. Und ich glaube, die Chancen stehen am kommenden Wochenende am besten. Da spielen sie nämlich gegen die Bonner. Die sind sicherlich ein bisschen geknickt, sind vielleicht nicht mehr mit dem ganz großen Engagement auf der Platte, weil sie letztlich nichts mehr reißen können. Vielleicht gelingt es ja dem FC Schwerte tatsächlich gegen die Bonner oder, ja, wobei am letzten Spieltag haben sie nochmal ein echtes Highlight, die Futsal Panthers Köln. Ich glaube, da wird es nichts mit Punkten, bei allem Respekt. Aber gegen die Bonner haben sie vielleicht die Chance, endlich ihren ersten Saisonpunkt zu holen.
Und da werden wir dann nächste Woche hier bei meinsportpodcast.de darüber sprechen, über den nächsten Spieltag, der am Samstag dann über die Bühne gehen wird. Unter anderem mit dem PCF Mülheim gegen den MCH Sennestadt, die Düsseldorfer spielen gegen den Wuppertaler SV, die Futsal Panthers Köln gegen die Black Panthers Bielefeld. Dort wird es dann den 40-Tore-Alert geben bei den Futsal Panthers Köln gegen Black Panthers Bielefeld und Bonn gegen den FC Schwerte. Das war Hans-Peter Effing, unser Experte von Futsal Germany hier am Dienstag, der Futsal-Tag auf meinsportpodcast.de ist, mit seiner Einschätzung zur Futsal-Liga West. Danke, HP.
Danke, Andreas.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.
Bully Special. 2 Stunden, 9 Partien, 18 Teams. Kevin Scheuren macht euch heiß auf die Bundesliga. Taktik, Tipps und Tore. Das Duell der Experten im Bully Special. Die Vorschau auf den Spieltag auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.